Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Tacheles Thüringen, heute mit einer Sonderfolge. Sie merken das schon, es ist Samstag und normalerweise hören Sie uns dienstags. Yvonne und Wolfgang André von 1,60 Meter Film haben über knapp 2 Jahre die Thüringer Landespolitik begleitet. So nah, wie selten zuvor es jemand geschafft hat, an diesen Parteien im Thüringer Landtag dran zu sein. Ihre 14-teilige Serie Brombeerland zeigt Wahlkampf, Wahl, die turbulente Präsidentenwahl im Thüringer Landtag, Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, BSW und SPD und die Wahl von Mario Vogt zum Thüringer Ministerpräsidenten. Das alles ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber jetzt ist die 14-teilige Serie über einen der spannendsten Wahlkämpfe, eine der spannendsten Wahlen, die Thüringen je erlebt und gesehen hat, fertig. Release ist am 14. Juni 2026. Und erste Stimmen, die den Film und die Serienteile schon gesehen haben, bewerten das Ganze mit sehenswert.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Schön, Yvonne und Wolfgang, dass ihr heute da seid.
Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Bevor wir aber in euer Werk, so darf ich das, glaube ich, mit Fug und Recht nennen, eintauchen, bevor wir in Brombeerland reinschauen, würde ich euch mal fragen, was hat euch eigentlich filmisch geprägt? Weimar, Bauhaus-Uni, DEFA-Mentoren. Als du, würde ich dann auch sagen, nutzt ihr eigentlich, das würde ich gleich noch anschließen, nutzt ihr eigentlich auch Abkürzungen in eurem Arbeitsalltag, mit denen ihr redet, von denen wir hier draußen, die keine Filme machen, gar keine Ahnung haben? Vielleicht erzählt ihr mal am Anfang so ein bisschen, was hat euch geprägt, wo kommt ihr her?
Magst du anfangen? Du bist länger filmisch unterwegs.
Nee, ich habe schon in meiner Jugendzeit in der 8. Klasse angefangen, Filme zu machen, Geschichten letztlich zu erzählen. Und das war für mich schon relativ klar, dass ich gerne Filme machen wollen würde, so. Und hatte mal überlegt, ob ich an eine Filmhochschule gehe oder eher sozusagen Medien allgemein. Mich hat alles Mögliche an Technik auch interessiert, habe ja immer alles an Filmen gemacht. Und dann bin ich nach Weimar gekommen, weil ich das fand ich ganz schön. So Mediengestaltung habe ich dort studiert und halt auch mit Medien allgemein umzugehen. Aber es gab halt einen Bereich Film, der explizit halt mit dran stand. Und ich glaube, das war mein größtes Glück, auf Günter Reisch zu treffen, ehemaliger DEFA-Regisseur. Der absolute Größe zu DDR-Zeiten war als Filmregisseur und in seinem hohen Alter uns noch so viele Dinge mit auf den Weg gegeben hat, dass Film halt mehr ist als bloße Unterhaltung, sondern halt auch eine Haltung zu seiner Zeit einnehmen muss sozusagen und sich damit auseinandersetzen muss und auch eine philosophische Tiefe haben muss und so und Figuren, Charaktertiefe so. Also unglaublich viel Anspruch, mit dem ich konfrontiert wurde. Ich bin vorher mit Hollywood-Kino groß geworden, Popcorn-Kino kannst du sozusagen sagen, ne? Und das war eine völlig andere Dimension, die mir aufgegangen ist. Und das hat mich wahnsinnig geprägt. Auch er wiederum hatte auch Andreas Dresen, auch einer der bekanntesten deutschen Filmregisseure, war er sein Mentor und hat uns in Verbindung gebracht. Im ersten Dokumentarfilm habe ich Yvonne kennengelernt. Den haben wir zusammen über unseren Günter Reisch, unser Lehrer, gemacht. Und
wie lange ist das jetzt her?
2002 sozusagen. Genau, da sind wir zwei aufeinander getroffen und haben uns in der Arbeit in dem Ring sozusagen unseres ersten erzählenden Dokumentarfilms auch ineinander verliebt so. Und das heißt, die Basis unserer Liebe ist unsere Arbeit gewesen und es ist bis heute sozusagen, machen wir gemeinsam Filme und leben und lieben zusammen.
Das sind jetzt 24 Jahre. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, was dich so geprägt hat. Yvonne, wie war es bei dir, bis du dann auf Wolfgang getroffen bist?
Ich bin ja in der DDR groß geworden und für mich war tatsächlich so Literatur und eigentlich so der französische Film vor allem so das Fenster zur Welt. Und ich bin nach meiner Flucht in den Westen, 89 über Ungarn, habe ich gedacht, ich mache jetzt das, was mir in der DDR verwehrt wurde, Abitur. Dann war ich in Hannover und dann gab es eigentlich so eine, oder gab es so eine Projektwoche. Und in der sollte man sich für ein Projekt entscheiden. Da dachte ich auch, ja, hier, Fotografie klingt ja richtig gut, das mache ich. Dann kam das nicht zustande und dann kamen eben Leute, die da Film angeboten haben. Und damit fing es an. Also wir haben dann einen Film gemacht, dann haben die mich mit ausgewählt, also für neun Jugendliche, für ein besonderes Projekt. Und dann wurden wir nach Leipzig geschickt. Und so begann das eigentlich. Und Als ich dann nach Weimar kam zum Studium, gab es ein freies Projekt. Da hatte mich eine Freundin mit dazu gebracht. Und das war eben ein Film über unseren damaligen Mentor, Günter Reisch, zu machen. Und da habe ich Wolfgang kennengelernt. Also der Film war mir nicht in die Wege gelegt. Es war eigentlich vor allem Literatur und Film eher als Objekt der Anschauung.
Objekt der Anschauung ist ja quasi mein Stichwort, um jetzt direkt einmal überzuleiten auf das, worüber wir heute sprechen wollen. Ihr habt eure Serie Brombeerland genannt, in Anlehnung natürlich an die Farbe der Koalition, die ja relativ schnell diesen Beinamen Brombeerkoalition bekommen hat. Soll ja auch Leute geben, die sie mal Blutwurstkoalition getauft haben, aber
sitzt uns irgendwie gerade gegenüber, ne?
Das nur als Spoiler. Mich würde mal wirklich interessieren, ihr wolltet eigentlich einen Film machen. Ihr habt ja damals zur Bundestagswahl auch die Arena 196 gemacht, über den Bundestagswahlkreis in Südthüringen. Jetzt wolltet ihr wieder einen Film machen und habt am Ende eine 14-teilige Serie gemacht. Was war denn der Moment, in dem euch klar wurde, das geht nicht in einem Film?
Also eigentlich schon so ein bisschen während der Dreharbeiten, weil wir wollten das natürlich aus möglichst vielen Perspektiven erzählen. Also das war etwas, was wir in der Arena gemerkt haben, was auch bei dem Publikum extrem gut ankam, dass man halt Politik aus verschiedenen Sichtweisen halt betrachtet. Und je mehr Perspektiven und Sichten du hast, umso besser ist es, ne? Also hat Yvonne die Ansage gemacht, möglichst viele Spitzenkandidaten aus Thüringen zu begleiten. So, und unser Fokus sollte immer die Regierungsbildung hinten sein. Da man ja auch nicht wusste am Anfang, wer kommt denn natürlich in diese Position nachher wirklich auch verhandeln zu können, mussten es natürlich eine größere Auswahl sein. Also es wurden extrem viele Menschen, die wir da begleitet haben. Und in den Koalitionsverhandlungen plötzlich immer mehr Menschen und mehr Menschen, die noch dazu kamen sozusagen, wo wir auch begriffen haben, wie viele da eigentlich mitreden.
War schon hochspannend, wer da alles auf dem Radar plötzlich war.
Genau, dann kam ja noch die Presse dazu, wo wir gesagt haben, immer wenn wir nicht in einen Raum mit rein dürfen, wo man sonst ja eigentlich nicht rein darf, dann gucken wir da drauf, wie die Presse sozusagen draußen wartet und was die Presse dort erlebt, was sie für Fragen stellen und Antworten bekommen. Also der Raum unserer Protagonisten wurde immer größer und größer. Und dann irgendwann kam so die Überlegung, können wir das wirklich in einen Film pressen, so in 105 Minuten, die du für einen Dokumentarfilm im Kino zur Verfügung hast, maximal. Das wird totaler oberflächlicher Mist. So, ne? Und das ist nicht das, was wir erzählen wollen. Und dann kamen so die zarten ersten Überlegungen zu sagen, wäre das nicht schön, das in einer Serie zu erzählen? Wir haben eigentlich so vieles, was wir erzählen können und das wirklich in epischer Breite quasi erzählen zu können, dass man der Zuschauer halt auch die Möglichkeit hat, den Menschen auch zuzuhören und die Leute auch Dinge aussprechen können. Wir haben ja Szenen, die, weiß ich, 6-7 Minuten lang sozusagen sind. Genau, und dann kam so die erste Frage, die man so in den Raum stellte, wollen wir vielleicht eine Serie machen und wie können wir das eigentlich?
Nehmt uns mal mit, wer stellt das dann in den Raum? Yvonne, bist du das, die ja dann die Ansage gemacht hat, habe ich gerade gehört, möglichst viele Spitzenkandidaten zu begleiten? Also du machst die Ansagen und dann verhandelt ihr darüber oder wie läuft das?
Nee, es ist, glaube ich, eher ein Nachdenken darüber und dann kristallisiert sich das raus. Also ich würde schon sagen, das ist ein sehr demokratisches Miteinander. Also eigentlich das, was wir ja auch zeigen wollen, wir machen ja in dem, es ist ja kein Imagefilm, das muss man ja wissen. Man kommt dem Protagonisten trotzdem extrem nah. Das ist, glaube ich, etwas, was es sehr besonders macht. Ungesehen. Ich glaube auch nicht nur in Thüringen, in der Thüringer Politik, ich glaube auch in Deutschland insgesamt in der Politik hat es so eine Dokumentation noch nie gegeben. Aber nee, also wir streiten uns da auch mal. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da immer nur uns verliebt anlächeln. Das gibt schon auch Kämpfe. Und manchmal geht man dann auch auseinander und schläft eine Nacht drüber und am nächsten Tag setzt man sich aber zusammen und dann hat jeder eigentlich auch, muss halt die besseren Argumente haben, ne? Und die hat eben manchmal Wolfgang, manchmal ich.
Also ich habe bei einer Wanderung sozusagen diesen zarten Moment der Wanderung genutzt, mal überlegt, so in den Raum gestellt, könnte man nicht auch eine Serie erzählen, ja.
Eine Wanderung durch den Thüringer Wald.
Ja, wir gehen einmal die Woche im Thüringer Wald wandern, sozusagen so 20 Kilometer und dann mal runterkommen. Die ersten 2 Stunden wird sehr viel über Politik geredet und irgendwann ist alles raus und dann hat man einfach nur die Ruhe des Waldes. Ja.
Gut, aber 24 gab es das nicht. Wir waren einfach...
Ihr hattet keine Zeit zu wandern.
Ja, also
es sei gab denn, ja ihr seid mit Spitzenkandidaten gewandert.
Wir sind auch mit Spitzenkandidaten gewandert. Tatsächlich, ja, das gehört in Thüringen dazu. Das haben wir in der Arena 196 schon gemerkt und da auch. Mit Kevin Kühnert und Georg Mayer. Sehr lustig. Lustige Szene, oder?
Das fand ich tatsächlich auch. Georg Mayer beim Wandern zuzuschauen, hatte schon immer, zitiere ein Kabinettsmitglied aus Thüringen, sehr viel Schönes.
Und die SPD, ob die SPD eine Fichte ist?
Die Frage wird ja da auch noch beantwortet.
Ja, ja, ja.
Insofern, wir spoilern immer so ein bisschen, ne? Und damit die Leute dann auch sich das angucken. Aber ihr seid natürlich nicht nur gewandert durch den Thüringer Wald und wart im öffentlichen Raum unterwegs, sondern ihr hattet, und das macht die Bewertung, darf ich glaube ich an der Stelle mal aus meiner Sicht machen, ich habe die 14 Folgen ja schon gesehen, das macht Brombeerland so besonders. Ihr hattet Zugang auch zu Räumen, die ganz, ganz oft verschlossen sind, in solchen Verhandlungen auch. Bevor wir nachher nochmal detaillierter drauf gehen, vielleicht mal die Frage, wie habt ihr dieses Vertrauen denn eigentlich aufgebaut, dass ihr damit rein konntet, beispielsweise wenn es eine Redaktionskonferenz zum Koalitionsvertrag gibt, wenn beim BSW abgestimmt wird und die nächste Entscheidung ansteht, wenn bei der CDU Mario Vogt der Fraktion berichtet, wie gerade der Stand der Verhandlungen ist. Also all das gibt es in Brombeerland. Da muss man irgendwie mit rein dürfen. Wie kriegt ihr das hin?
Also ich glaube, also zum einen hatten wir am Anfang allen zugesichert, wir begleiten nur Termine, die von Ihnen gewollt sind. Sie haben jederzeit das Recht zu verlangen, dass Kamera und Ton ausgestellt werden, dass wir rausgehen. Wir haben immer gesagt, Sie können auch sagen, wenn wir jetzt was aufgenommen haben, das soll nicht gesendet werden. Und Sie können auch bis 24 Stunden danach sagen, das bitte nicht verwenden. Das wurde fast nie in Anspruch genommen, muss man sagen. Und wir haben halt auch allen zugesichert, dass wir jetzt nicht rausgehen und draußen berichten, was wir jetzt erlebt haben. Ob das alle noch so auf dem Schirm hatten, weiß ich nicht. Der CDU zum Beispiel war eigentlich nach dem Landtagswahlkampf, nach der Beendigung, das Erstaunen groß, dass wir weitermachen. Wir hatten das aber eigentlich angekündigt und wir hatten das ja auch allen vorgestellt. Das hatten sie, glaube ich, irgendwie dann in diesem riesigen Aufwuchs an Aufgaben irgendwie übersehen. Also ich glaube, das hat dazu geführt und auch, dass wir haben nicht immer die Kamera angestellt und Wolfgang ist auch jemand, der hält dir die Kamera nicht direkt ins Gesicht. Also es gibt so eine Art von Nähe, die man nicht durchbricht. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass man irgendwann das Vertrauen hatte, dass wir das nicht machen. Und es gibt eine besondere Vertrauensebene tatsächlich auch beim BSW. Und das lag auch daran, dass es eben, also gerade jetzt beim BSW, Peter Metz, über den wir da reden, der eben auch unseren vorherigen Film gesehen hat. Und der wusste, was wir machen. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man sich auf sowas einlässt, sich anzuschauen, was machen die Leute denn sonst.
Das soll helfen. Wolfgang, vielleicht dich mal gefragt, wenn ihr hinter diesen Kulissen unterwegs wart, Yvonne hat es gerade schon an vielen Stellen angedeutet, welche Rolle hat das gespielt, dass eben klar war, ihr sendet nicht sofort, sondern das Projekt dauert noch eine Weile, bis die Dinge dann öffentlich werden. Ich stelle mir gerade vor, ein Kollege von Funke oder vom Stern oder von was auch immer oder vom MDR hätte da mit drin gesessen. Da wäre ja klar gewesen, es wäre sofort auf den Draht gegangen. Ihr wart dort mit drin, ihr habt sensible Verhandlungen zum Teil begleitet. Welche Rolle hat das gespielt, dass ihr eben nicht dieses schnelle Journalistische dann ja umgesetzt habt?
Also ich glaube, das war also überhaupt eine Grundbedingung, immer zu wieder dran zu erinnern, an das Bewusstsein zu holen, dass wir das halt nicht morgen senden und dass das erst sehr viel später sozusagen rauskommt. Also wenn man einen Kinofilm macht, ist das mindestens ein halbes Jahr Schnittarbeit sozusagen. Also es wird in näherer Zukunft sein. Das hat aber manchmal trotzdem nicht gereicht, um den Mut den Leuten zu geben, weil immer noch die Angst war, dass wir vor der Bundestagswahl rauskommen. Das spielte eine entscheidende Rolle, gerade fürs BSW, Sarah Wagenknecht. Die natürlich großen
CDU auch.
Ja, natürlich Schiss hatten sozusagen, dass sie Dinge zeigen, die halt den Bundestagswahlkampf gefährden könnten. So. Und da haben wir dann halt auch irgendwann mal gesagt, na, was ist denn, wenn wir halt nach der Bundestagswahl erst rauskommen? Hilft es dann vielleicht auch irgendwie so? Aber man musste tatsächlich immer wieder dran erinnern. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass die Menschen auch so Fernsehberichterstattung gewohnt sind. Die kommen halt rein in den Raum, machen ein paar Bilder sozusagen, so Schnittbilder, ne, und schneiden das irgendwie so zusammen. Und glaube ich, dass manchmal auch Leute nicht so auf dem Schirm hatten, dass wir wirklich, bei uns geht es ja um die Momente sozusagen einzufangen. Also nicht Bilder, sondern halt ein Moment, der irgendwie gesagt wird, der etwas erzählt, zutiefst über Politik sozusagen, wo auch ein Dialog vielleicht entsteht und man über mehrere Minuten etwa einen Prozess im Dialog verfolgen kann. So, glaube, das war etwas, was die meisten vielleicht auch nicht so ganz reflektiert haben. Ich erinnere mich an Beate Meissner, die dann irgendwann gefragt hat, was macht ihr eigentlich mit den ganzen Worten, die ihr da so aufgeführt habt? Die braucht ihr doch irgendwie so
Beate
gar nicht.
Beate Meissner, müssen wir ganz kurz sagen, eine der führenden CDU-Köpfe in den Koalitionsverhandlungen, heutige Thüringer Justizministerin, die ganz oft bei euch ja auch vorkommt, ne? In diesen Szenen. Ja gut, die hat sich dann die Frage gestellt, was macht ihr eigentlich damit?
Ja, oder auch in den Koalitionsverhandlungen, die SPD, naja, da bleiben mal vielleicht 20 Sekunden übrig. Ja, aber es bleibt halt bei uns dann eben keine 20 Sekunden übrig, weil es ja keine TV-Berichterstattung ist.
Ja, die SPD kommt breiter vor für ihre 6%, als sie in der normalen Fernsehberichterstattung vorkommt. Das würde ich auch sagen.
Ja, aber wir haben schon versucht, allen etwa ähnlich viel einzuräumen, weil ja alle von Bedeutung sind. Der Prozess hätte ja ohne die alle nicht stattgefunden. Und die Linke dazugerechnet, ne?
Die Linke dazugerechnet, auch die AfD. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ich würde euch mal fragen, vielleicht euch beide, ich bin gespannt, ob ihr eine und dieselbe Szene habt oder ob es unterschiedliche Szenen sind. Welche Szene hat euch denn bei aller Distanz, die man ja haben muss, persönlich am stärksten berührt?
Also ich, völlig klar, also ein Interview mit Peter Metz in einer ziemlich heftigen Zeit, wo es drunter und drüber ging, in den Koalitionsverhandlungen, wo das Ringen um die sogenannte Friedenspräambel lief, wo also aus unserer Sicht zumindest Sarah Wagenknecht klar die Regierung in Thüringen verhindern wollte und das Thüringer BSW das halt nicht wollte, weil die Verantwortung fürs Land übernehmen wollten und das als total wichtig empfanden. Und da zwischen zerrieben zu werden, in dieser Situation da einen Weg zu finden, irgendwie in der nächtigen, irgendwann Nacht sozusagen im Landtag sitzen, mit Peter Metz über diese Dinge sprechen und plötzlich das aus ihm herausbricht sozusagen, dieser ganze Druck, diese Spielballtheorie, wie sie erst bezeichnet, dass Thüringen hier zum Spielball der großen Mächte von außen ist, wo den Leuten scheißegal ist, was in Thüringen passiert, Hauptsache sozusagen für sie geht das halt richtig aus, wo du halt merkst, da sitzt nicht einfach nur so der Politiker, der irgendwie einen Posten haben will oder so, sondern da geht es ums große Ganze, ans Eingemachte und er kämpft wirklich für etwas für Thüringen so. Und diesen zerbrechlichen Moment sozusagen, den er uns da offenbart und dann über seine Sorgen halt spricht und das war etwas, was mich zutiefst berührt hat. Und was ich hoffe, was auch die Zuschauer sehen werden als ein sehr zentrales Element, dass es eben nicht nur machtgeile Politiker sind, die da um so eine Regierungsbeteiligung ringen.
Ja. Vielleicht den Zuhörern mal ganz kurz Peter Metz näher bringen, der ja tatsächlich denjenigen, die Politik täglich verfolgen, auch bei uns in den Zeitungen oder hier in Tacheles Thüringen, gar nicht bekannt sein kann, weil er eben nicht in der ersten Reihe spielt. Peter Metz war mal Landtagsabgeordneter der SPD in der letzten CDU-SPD-Koalition, bevor dann Rot-Grün übernommen hat, wenn ich das jetzt richtig erinnere, und ist jetzt aber beim BSW und war für das BSW quasi der, ich will mal sagen, Chefstratege in den ganzen Verhandlungen. Und er hat euch ja wirklich sehr tief auch Einblicke gewährt. Und bevor ich die nächste Frage stelle, die interessanterweise direkt aufsetzt auf das, was du sagst, Wolfgang, Yvonne, wie war es bei dir? Welche Szene war es bei dir?
Die gehört mit dazu. Es gibt noch eine, die sehr ambivalente Gefühle in mir weckt. Die ist in der Wachkirche mit Madeleine Henfling und Gernot Süssmuth. Also Madeleine Henfling, damalige Spitzenkandidatin.
Der Grünen.
Der Grünen und Gernot Süssmuth, auch BSW.
Heutiger Landesvorsitzender damals auf Listenplatz 15, glaube ich. Ja. Und hat es knapp nicht reingeschafft.
Ja. Über die Frage des Umgangs mit Politikern der AfD. Wo Madeleine Henfling dann so sehr deutlich sagt, Politik muss wehtun. Und das ist für mich die Verbindung zu einer anderen Szene, zu einer dritten noch, als im BSW so die Kämpfe toben, also BSW-Bund, BSW-Thüringen. Und wir dann mit Katja Wolf sprechen und ich ihr eben sage, dass ich mir nie vorstellen kann, eben Politik zu machen, weil das so hart ist. Und sie dann dazu etwas sagt. Und das ist auch ein Moment, der mich immer sehr berührt. Also so auch diese sozusagen heimliche Verbindung der beiden Frauen zum Thema, wie hart muss Politik sein? So, das ist eigentlich so ein Dreiklang von diesen drei Szenen.
Ich will nochmal auf diese eine Szene, die wir eingangs erwähnt haben, oder ihr, mit Peter Metz zu sprechen kommen. Ich meine, Peter Metz muss man sich vorstellen als sehr stattlichen Menschen, der jetzt nicht im ersten Moment einen Eindruck weckt, als sei er besonders verletzlich. Bei euch sieht man genau das Gegenteil. Und ihr habt diese Verletzlichkeit am Ende ja auch wirklich abgebildet in der Folge. Wie trefft ihr so eine Entscheidung, die Verletzlichkeit dann eben auch zu zeigen?
Es ist ein Ring sozusagen, weil wir als Aufgabe sehen halt auch immer, also wir bringen da etwas in die Öffentlichkeit. So, und dieser Mensch, in dem Fall jetzt auch Peter Metz, muss ja auch in der Öffentlichkeit damit leben, diesen zerbrechlichen Moment zu zeigen. Auch Politik, die ja immer so hart sozusagen nach außen immer sein muss, glaubt sein zu müssen sozusagen, keine Schwächen zu zeigen, aber ist eigentlich zutiefst menschlich so. Und das erzählt so unglaublich viel, dieser Moment. Also da ringen wir miteinander natürlich auch, wie lange kann man das zeigen? Und Peter Metz kam halt zu uns nach Hause sozusagen und wir haben es gemeinsam mit ihm geguckt. Das war ein sehr emotionaler Moment auch für uns alle drei, so das gemeinsam zu gucken. Und er sollte wirklich tief in sich gehen und drüber nachdenken sozusagen, ob er dazu bereit ist, das zu zeigen. Und er hat sich dafür entschieden und ich bin ihm zutiefst dankbar, dass er das macht, weil das halt so unglaublich viel erzählt für den Zuschauer. Ja. Also es ist eine Aufgabe für uns als Filmemacher, wirklich immer die Entscheidung zu treffen, können wir das zeigen oder können wir das nicht? So.
Können wir das dem Menschen zumuten? Weil der geht ja danach auch weiter durch die Welt und der geht ja mit dem Bild durch die Welt, was wir von ihm geschaffen haben. Und das gilt jetzt nicht nur für Peter Metz, wir haben ja allen unseren Spitzenkandidaten das auch angeboten, dass sie das bei uns sichten können.
Wer hat davon Gebrauch gemacht?
Madeleine Henfling war bei uns und hat sich die ersten 4 Folgen angeschaut. Und Peter Metz haben wir eigentlich, glaube ich, auch ziemlich gedrängt dazu, weil er eben vor allem diese eine Szene hat. Und alle anderen, muss man ja auch sehen, die haben einfach wirklich keine Zeit. Man kann nicht erwarten, dass der Ministerpräsident und die Minister dann bei uns Minimum 14 Stunden 12 schauen und bei uns zu Hause sitzen. Das verstehe ich schon, dass die Zeit nicht da ist. Also die haben Vertrauen.
Also ursprünglich haben wir ja einen Film machen wollen, ne? Also das kann man dann schon machen, so in 1,5 Stunden so gemeinsam sitzen so. Das ist schon, aber als wir dann eine Serie machen wollten, 14 Stunden mit dem Ministerpräsident Binge-Watching machen sozusagen. Also ich hätte es total cool gefunden, aber ich glaube, die Zeit ist halt unmöglich.
Die Zeit ist unmöglich. Stichwort Vertrauen, weil wir gerade drüber reden. Jetzt haben wir darüber geredet, wie ihr eine Entscheidung trefft, so eine verletzliche Szene drin zu lassen. Ich will die umgedrehte Frage einfach auch nochmal stellen. Mich würde eine technische Zahl vorher interessieren und unsere Hörer wahrscheinlich auch. Wie viel Rohmaterial gab es eigentlich in Stunden am Ende? Und die Frage schließe ich gleich an. Habt ihr auch aus Verantwortung heraus Sachen nicht mitgenommen in den Serienteilen, also die ihr nicht verwendet habt, wo ihr sagt, das ging nicht?
Also ich bin jetzt die Frau für die Zahlen.
Ja.
113 Drehtage, 354 Stunden Material. Und wir haben über ein halbes Jahr gebraucht, um das allein zu sichten und alles zu verschriften, jedes Wort zu verschriften, alles, was die gesagt haben. Das ist eine Wahnsinnsarbeit gewesen. Aber nur so versteht man sein Material.
354 Stunden Material, jedes einzelne Wort verschriftet.
Genau, es gab natürlich auch ein paar. Also Thüringen ist ja im Grunde genommen auch ein Protagonist. Thüringen hat jetzt nicht so viel gesprochen, aber wir haben sozusagen bildlich gesprochen. Ne? Wir haben sehr viele Drohnenaufnahmen, wir haben sehr viele Aufnahmen von den Städten und Orten und gerade in den ersten 4 Folgen spielt das eine große Rolle. Also da ist Thüringen schon ein Mitprotagonist.
Ich bin nochmal, damit man sich das vorstellen kann, 354 Stunden in Textform, wenn die Hörerinnen und Hörer bei uns in der Zeitung ein Interview lesen, auf so einer halben Seite manchmal, dann sind das ungefähr 20 Minuten Tonbandaufnahme, die dort auch noch zusammengekürzt sind. Also jetzt hat man so einen ungefähren Eindruck, wie viel Text 354 Stunden sein müssen. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Kommen wir nochmal zurück auf die Frage. Was habt ihr aus Verantwortung rausgelassen?
Naja, also ich kann ja sozusagen nicht über die Inhalte sprechen, die wir rauslassen, weil wir sie ja bewusst nicht in die Öffentlichkeit geben, damit es halt nicht in die Öffentlichkeit kommt. Aber
er ist also nicht in meine Falle getappt, Sie haben das gemerkt.
Aber es gab solche Momente, ja. Und wir haben, glaube ich, auch 1-2 Momente rausgenommen. Zum Beispiel in Absprache, können wir das reinnehmen oder können wir das nicht reinnehmen? Und wir haben es dann aus Verantwortung nicht reingenommen. So. Genau, das gibt es, ja.
Ich würde eine Bewertung zum Besten geben. Ich glaube, man merkt es den Serienteilen nicht an. Ich will immer noch der Film sagen, aber man merkt es der Serie nicht an. Wir haben ja schon viel über BSW, CDU, SPD gesprochen. Die Linke hat auch spielt auch eine wesentliche Rolle in der ganzen Geschichte und natürlich auch die AfD, die bei der Landtagswahl stärkste Kraft geworden ist. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass euch Türen geöffnet wurden, die normalerweise verschlossen bleiben. Bei der AfD und bei der Linken war das ein bisschen anders.
Ja, also bei der Linken, Bodo Ramelow war der Zweite, der zugesagt hat. Also der Erste war Thomas Kemmerich, der Zweite war Bodo Ramelow. Das hat natürlich den Druck für die anderen dann eigentlich auch erhöht, wenn er jetzt schon
der die zwei zugesagt hat. Der Spitzenkandidat war zur Landtagswahl, ja, ne? Aber wenn ich dann weitergehe und sage, okay, Bodo Ramelow hat natürlich mit euch gesprochen, taucht auch viel auf.
Die Fraktion der Linken hat sich da ganz anders
genau, verschlossen. Genau, ich wollte gerade sagen, in der Zeit, wo dann die linke Fraktion eine Rolle spielte und Bodo Ramelow ja eher keine Rolle mehr gespielt hat, die haben sich aber verschlossen gezeigt.
Ja.
In der Erklärung, warum?
Nein.
Okay.
Nein. Und wir bedauern das, weil sie damit natürlich weniger Gewicht haben in der Serie. Aber Bodo Ramelow trotzdem, obwohl der ja zu der Zeit war ja noch geschäftsführend im Amt und er hat auch noch den Bundestagswahlkampf machen müssen und so. Der Mann hatte extrem viel Termindruck und hat aber trotzdem auch immer wieder zuverlässig zur Verfügung gestanden für Interviews, ne? Die AfD war nochmal anders. Also ich habe die AfD auch angefragt. Ich habe wirklich, wirklich sehr viel unternommen, weil du kannst Thüringen nicht erzählen, ohne die AfD ist ja albern zu sagen, das ist die stärkste Partei, nicht nur eine Fraktion, auch den größten Wählerzuspruch und zu sagen, die lassen wir raus, ist ja Quatsch. Ich habe sehr viele E-Mails geschrieben, ich habe mehrfach angerufen, auch im Wahlkreisbüro. Ich habe auch mit dem damaligen parlamentarischen Geschäftsführer gesprochen und auch mit dem, der die Presse macht für die Fraktion. Ich habe dort sehr gute Gespräche geführt, also auch Offenheit vorgefunden. Aber es war eben immer, es hieß immer, naja, entscheiden muss Björn Höcke. Und irgendwann muss man dann akzeptieren, dass jemand das nicht möchte. Jetzt aber Björn Höcke ja eine Figur des öffentlichen Interesses und also ein wichtiger Mensch für dieses Bundesland.
Deswegen habt ihr euch immer auch entschieden, dann zu sagen.
Er ist viel, sehr viel drin tatsächlich. Dass
er muss natürlich auftauchen und er taucht dann eben bei seinen öffentlichen Auftritten auf.
Genau, also wir haben dann eben alles, was an öffentlichen Auftritten gibt, haben wir genutzt. Wir waren im Wahlkampf bei mehreren Sommerfesten und wir haben verschiedene Sachen ausgewählt, die eben thematisch sozusagen sich weitererzählen lassen, auch durch die anderen, mit der Haltung der anderen Parteien dazu. Und es ging nie darum, irgendjemanden zu blamen oder irgendjemanden in irgendeine Ecke zu schieben, ob jetzt links, rechts, Mitte oder so. Es ging eher darum, wir sind ja keine politischen Aktivisten, wir sind Dokumentaristen. Also es ging darum zu erzählen, was hier in Thüringen passiert. Und das Angebot, dass wir eben nur das begleiten, was gewünscht ist, dass wir auch ausstellen, dass man auch danach immer noch Material sperren kann, das hat genauso die AfD auch gehabt, also genau wie alle anderen Parteien auch. Und insofern ist es schon bedauerlich, dass es nicht dabei ist, weil natürlich damit die Nähe fehlt. Also Björn Höcke bleibt also so als Person zu wenig greifbar im Gegensatz zu den anderen, wo eine Art von menschlicher Nähe entstanden ist. Aber das eine sind die kämpferischen Auftritte auf den Bühnen, aber es gibt eben auch so diese Nationalromantik auf der Bühne. Es gibt die große Verehrung auch von seinen Wählern, die wir mit einfangen. Wir haben Momente, wo er eben auch in der Landespressekonferenz ist oder im Plenum. Also es gibt ein vielschichtiges Bild der AfD und es gibt jetzt auch kein einseitiges, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass wir was gegen die AfD gemacht haben.
Nein, ihr habt das, glaube ich, auch tatsächlich komplett abgebildet, obwohl ihr da eben nicht den Zugang hattet, den ihr bei anderen hattet. Ja, Brombeerland, das sind eben 14 Folgen. Wir haben das jetzt an vielen Stellen besprochen, wo behind the scenes geschaut wird, wo man Einblicke bekommt, die man sonst nicht bekommt. Die sich wirklich auch lohnen anzuschauen. Das will ich an der Stelle sehr deutlich einmal als Empfehlung rausgeben, bevor wir gleich nochmal hören, wo man sich die dann angucken kann.
Ich muss dich noch fragen, wie ist es denn für dich gewesen, dich da zu sehen? Du bist ja auch Teil der Presse, die wir mitbegleitet haben.
Jetzt wechselst du hier ganz extrem die Rollen in diesem Podcast. Würde ich vielleicht am Ende nochmal das zu sagen. Ich will gerne nochmal ein Thema anschneiden, einfach weil es so viel Arbeit war. Zwei Jahre Arbeit heißt aber auch zwei Jahre Arbeit. Es war wenig Förderung. Ihr habt wirklich, müsst immer gucken, wie ihr solche Projekte eben auch umgesetzt und finanziert kriegt. Wie habt ihr das denn gestemmt?
Ja, also ursprünglich wollten wir Kinofilm machen und wir hatten, wie gesagt, ein Referenzprojekt mit der Arena 196, wo wir zeigen konnten, das funktioniert auch im Kino. So, und auch wenn man es längere Zeit nach dem Wahlkampf sozusagen erst rausbringt, funktioniert das als Referenzprojekt und wollten bei der Mitteldeutschen Medienförderung, haben wir Geld beantragt. Das muss man verstehen, das ist die Förderung, wo Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Geld reingibt und auch der öffentlich-rechtliche Fernsehen, um halt die Filmproduktion, Kinofilmproduktion in erster Linie halt zu fördern. So, und für uns war völlig klar, dass das 100% gefördert wird. Wir hatten alle Spitzenkandidaten im Boot.
Also nicht 100% Förderung, du kriegst nie eine 100%
Förderung. Nee, wir dachten, dass wir sie
sicher, dass es gefördert wird.
Ja. Und für Thüringen ist das ein ganz wichtiges Thema überhaupt. So, ne? Und dann muss man aber wissen, da ist ein Vergabegremium, da bringen halt alle Bundesländer jemanden rein, auch das Fernsehen bringt da jemand rein und die brauchst halt eine Zweidrittelmehrheit. Und die hat das Projekt nicht bekommen. So, und das war ein ziemlich niederschlagend, glaube ich, auch für Leute in der MDM war das nicht verständlich, warum dieses Projekt das nicht geschafft hat. So. Und eigentlich hätte man das aus wirtschaftlichen Gründen dann sein lassen müssen. So. Und weil Thüringen hat halt auch eine Filmförderung, eine eigene noch, sitzt in der Staatskanzlei, das Referat Medien.
Eine kulturelle Filmförderung für kleine Projekte, für so ein Hammer-Ding, wie das, was wir gemacht haben, ist überhaupt nicht gedacht.
Genau, die haben gar nicht das Budget, aber sie haben versucht, sozusagen, das zu retten und haben halt alles gegeben, was sie halt irgendwie geben konnten, sozusagen, für uns. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir haben schon Filme gemacht für viel weniger Geld, sozusagen. Aber wir machen das jetzt, weil das wichtig ist fürs Land, das zu erzählen. Unglaubliche Herausforderung für uns auch als Filmemacher. Und wir fanden das halt einfach total wichtig, das zu erzählen und zu zeigen. Und wir haben dann auch später erst gemerkt, wie viel intensive Arbeit das immer mehr und mehr braucht. Wir mussten das noch drehen und hier noch und da und haben dann eigentlich mehr an Inhalt gedacht, ans wirtschaftliche Gehirn sozusagen ausgeschaltet. Manchmal irgendwie auch, weil wir halt das so wichtig gefunden haben, das zu machen. So. Und dann
eine zweite Ebene, Wolfi. Wir haben auch noch ein Crowdfunding gehabt. Ja. Also es gab noch 175 Menschen, die Familie, Freunde, Bekannte, aber auch Leute, die wir überhaupt nicht kennen, die dann teils erhebliche Summen gespendet haben, damit wir das machen können. Das ist wirklich echt also unglaubliches Geschenk gewesen, dass so viele Menschen daran geglaubt haben und uns unterstützt haben dabei.
Und was mich halt so ein bisschen frustriert hat, ist, jetzt geht es so ein bisschen um Filmförderung auch, ist immer wieder dieses Bewusstsein, was ich so manchmal kriege, wenn Thüringen, sage ich mal, eine eigene Filmförderung hätte, also nicht nur so ein kleines Referat Medien, sondern wirklich eine, die auch Langfilm sozusagen fördern könnte, dann wäre allen in diesem Kuratorium völlig klar gewesen, dass man dieses fördern müsste sozusagen, weil man natürlich als Thüringer selber halt viel mehr begreift, was sind die Geschichten, die wir eigentlich erzählen müssen und so. Und wenn ich halt in Sachsen sitze, eine Landtagswahl oder Regierungsbildung in Thüringen sozusagen, das berührt mich vielleicht nicht, weil es halt auch mein Leben nicht berührt so irgendwie. Und das ist so ein bisschen frustrierend und ich frage mich halt, warum stecken wir nicht viel mehr Geld halt in unsere eigene Thüringer Filmförderung halt hinein, um wirklich halt die Geschichten zu fördern, die wir hier erkennen und für wichtig empfinden und nicht angewiesen sind, dass Sachsen, Sachsen-Anhalt und das Fernsehen den Daumen heben sozusagen.
Oder sinken.
Ja. Oder genau sinken, was sehr häufig passiert an der Stelle. Ne? Jetzt habt ihr meine Frage nämlich schon vorweggenommen. Ja. Die platziere ich jetzt hier dazwischen, bevor du das noch sagst. Ich wollte mich genau fragen, was muss sich eigentlich strukturell auch ändern, damit solche Projekte wie das, was ihr jetzt auf die Beine gestellt habt, am Ende auch planbarer werden. Ja, ihr konntet es ja vor allen Dingen nicht planen, die Finanzierung.
Ja, das ist sowieso das Schwierige beim Film. Du musst ja auch, gerade bei einem Dokumentarfilm, du musst ja vorher ein Treatment schreiben. Also im Grunde genommen alles schon mal aufschreiben, was dann passieren wird. Aber das Leben ist vielfältig und schlägt jede Menge Wolken. Das hat jetzt bei uns halt auch so viele Wolken geschlagen, dass letztendlich eine Serie geworden ist. Aber eben weil minderfinanziert heißt, dass wir eben, wenn man das auf 2,5 Jahre rechnet, dass wir weniger als 1.000 Euro im Monat verdient haben. Das muss man wollen. Das muss man wollen. Also wir wollten das und wir sind das auch gewohnt. Aber man muss auch sagen, ohne meine Eltern zum Beispiel wird das nicht gehen. Und ich muss oft dran denken, wenn wir wandern gehen, starten wir manchmal in Friedrichroda an. Da gibt's an einem Haus so eine Mauer. Das ist so ein Beginn zu einem Wanderweg. Und da steht dran, Eltern haften für ihre Künstler.
Das ist bei euch bis heute so, ne?
Ja, also unser Leben, ich meine, wir haben auch 2 Kinder, ne? Also das Leben, was wir führen auf studentischem Niveau und so, das auch das, das ginge nicht ohne meine Eltern. Und ich glaube, dass die Rolle der Künstler zwar wohl gelitten ist, alle möchten gerne in Konzerte gehen, Filme schauen und Musik hören. Gerade Musiker trifft es jetzt besonders hart, schon mit KI. Bei uns wird das auch noch kommen. Aber Schriftsteller auch. Aber die Rolle der Künstler ist zu wenig wertgeschätzt. Und dass wir uns jedes Jahr immer wieder mit allem bewerben müssen. Wir müssen uns immer bewerben. Welcher Mensch, der angestellt ist, muss sich denn jeden Monat für jede Aufgabe bewerben, dass er die machen darf? Und ich finde das ehrlich gesagt erbärmlich, dass dieses System uns immer dazu zwingt, jedes Jahr zu bewerben. Immer wieder müssen wir uns unter unserer Arbeit unter Beweis stellen. Und nach, weiß ich nicht, wir arbeiten jetzt seit 24 Jahren zusammen. Wir haben so viele Filme gemacht. Ich weiß nicht, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass dieses System anders laufen würde, der Finanzierung für Kunst.
Dass das System anders laufen würde mit der Finanzierung für Kunst. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die ihr in den nächsten Tagen sehr offensiv ja auch platzieren könnt, wenn Brombeerland dann nämlich wirklich auch für alle zugänglich ist und dann auch Protagonisten, die in Thüringen ja Dinge aktuell zu entscheiden haben, ja, die regieren, dann sich das auch anschauen und ihr genau auch mit den Leuten in Kontakt kommt, diese Dinge nochmal zu platzieren. Ich will vielleicht zum Abschluss nochmal, weil du das gerade so schön gesagt hast, Yvonne, beim Dokumentarfilm, der schlägt viele Wolken und man kann eben nicht im Vorfeld schon mal genau aufschreiben, was da passiert. Das hat der Dokumentarfilm ja so ein bisschen mit der Politik in Thüringen gemeinsam, wie wir spätestens seit der Kemmerich-Wahl 2020 wissen, dass man in Thüringen eben nie vorher aufschreiben kann, was eigentlich passiert. Auch wenn es natürlich in der Theorie eine Verfassung gibt, wo eigentlich alles drinsteht. Was ist eigentlich für euch typisch politisch Thüringen? Oder Thüringer Landespolitik, sage ich mal an der Stelle.
Dass sie unberechenbar ist, dass sie überraschend ist. Ich glaube, wir haben es hier, wir sind so eine Art Pionierland.
Wir schlagen uns immer alles zum ersten Mal statt, ne?
Ja, ja, wir schlagen uns durch jede Menge Dschungel. Wir hätten es ja auch Brombeerdschungel nennen können. Und vielleicht wäre das Jahr, die Jahre davor der Himbeerdschungel gewesen und als nächstes kommt Blaubeerland. Wir wissen es alle nicht, was kommt. Also Thüringen ist dadurch natürlich besonders interessant, weil es ein Experimentierfeld ist, auch für die große Politik. Zugleich ist es aber für die Leute, die hier leben, auch wichtig, dass das eben nicht nur Experimentierfeld ist und dass es eine Regierung gibt, die funktioniert. Also sonst funktioniert halt vieles in dem Land nicht. Ich meine, gut, Angestellte und Beamte werden weiter ihr Geld kriegen, aber alles, was freiwillige Aufgaben sind in diesem Land, das funktioniert nur, wenn es eine funktionierende Regierung gibt, die auch einen Haushalt aufstellt. Sonst kann alles, was Kunst ist und das Jugendblasorchester und die Seniorenbetreuung.
Die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein,
das Ehrenamt. Das kann aufhören. Das kann aufhören, wenn es keine Regierung gibt. Also, und ich, weil es heißt ja auch immer oft so, diese Politiker, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen schwach, immer nur zu sagen, diese Politiker, weil es müssen Leute Verantwortung übernehmen und viele haben auch Interesse daran, irgendwie aufzusteigen und was zu werden. Und gibt überall Plinsen, gibt es auch in der Politik, aber es gibt auch Leute, die was für dieses Land machen und auch machen wollen. Die Frage ist halt immer, was ist der Kern einer Partei? Und der Kern muss ideologisch sein, sonst ist es keine Partei. Aber die Frage ist, wo sind die Überschneidungen? Ne? Also wo kann man sozusagen den, wo ist sozusagen das Äußere des Kerns, was man matchen kann.
Wo kann man Gemeinsamkeiten finden? Ja. Das haben ja die drei Parteien, behaupten es von sich, die ja normalerweise wenig gemeinsam haben, gefunden zu haben. Maßstab seien die Thüringerinnen und Thüringer und nicht, wie man beim BSW immer sagen muss, ja, das Thema Krieg und Frieden. Mhm. Das zeigt ihr ja auch sehr deutlich, wo die Riskanten da gewesen sind oder immer noch sind. Ich würde vielleicht einmal noch deine Frage von vorhin beantworten an der Stelle. Sind ja wirklich auch, ihr habt ja fast eine eigene Folge auch über die Journalistinnen und Journalisten gemacht.
Ja, ihr taucht ab der Folge 5, nee, ab Folge 4. Folge 4 taucht ihr ziemlich viel auf.
Regelmäßig auf. ja. Wie war es an der Stelle einmal für mich? Ich war von dieser einen Szene total überrascht, weil ich die selber schon gar nicht mehr erinnert habe. Das war an einem dieser, an Wochenenden, das war so ein BSW-Mitgliedertreffen, es eskalierte gerade wieder an allen Stellen. Der Generalsekretär musste kommen und wir durften dann gütigerweise dem Herrn Laie 2, 3 Fragen stellen. Ich habe, glaube ich, auch irgendeine gestellt und habe dann unten zu einer Kollegin gesagt, irgendwie, das ist doch nur eine Beruhigungspille der Frau Zarenknecht oder so ähnlich. Und in dem Moment, wo ich Zarenknecht sage, obwohl ich natürlich Sarah Wagenknecht meine, bitte hier vielfach um Vergebung, Frau Wagenknecht, dass ich sie so bezeichnet habe. Aber es wirkte damals so und es wirkt teilweise bis heute so. Und sehe dann eben das, was euch eben auch auszeichnet. Ich sage, ich muss aufpassen, was ich sage. Ich habe deine Angel, Yvonne, überm Kopf. Und irgendwie Wolfgangs Kamera habe ich gar nicht gesehen in dem Moment, ehrlicherweise. Ihr wart eben an all diesen Sachen dicht dran. Und wenn die Kamera eben aus gewesen ist, oftmals die anderen Kameras, da wart ihr eben auch noch dabei. Und das macht den Film eben auch so besonders. Und damit würde ich sagen, bleibt uns jetzt noch eine Sache genau zu sagen. Brombeerland startet am 14. Juni. Wo kann man die Serie sehen und ab wann genau?
Genau, die kann man exklusiv auf unserer eigenen Webseite sehen.
Wolfgang, also wir haben ja nicht nur zu zweit eine Serie gemacht, plus ab und zu, ich vergessen, wir hatten ja noch Stefan Petermann als Tonmann, der ab und zu auch noch dabei war.
Genau, also man kommt über brombeerland-serie.de auf unsere Webseite ab dem 14.06. kann man dann sozusagen diese kaufen und das ist dann ein deutsches Unternehmen, die das dann sozusagen die ganze Abrechnung übernimmt und dann wird man wieder zurückgeleitet auf unsere Webseite und dann in einen Memberbereich geleitet und dort kann man dann alle 14 Folgen in Ruhe anschauen.
Und wer Probleme hat, das ist ja nicht für alle einfach, sich so anzumelden auf so einer Seite, kann uns auch schreiben. Auf der Seite ist das auch vermerkt, wie man uns erreicht.
Und wird es auch öffentliche Veranstaltungen geben? Ich habe ja irgendwann mal vorgeschlagen, wir sollten einen Kinoabend im Plenarsaal machen.
Der Plenarsaal ist tontechnisch eine extreme Herausforderung. Der ist super schwierig und ich glaube, auf den Abgeordneten sitzen hält man keine 14 Stunden, 12 Minuten durch.
Und dann ist auch noch die Klimaanlage kaputt und ansonsten funktionieren die Mikrofone nicht. Das ist bei diesem Plenarsaal gerade schwierig.
Also wir müssten irgendeinen Raum finden. Es gab noch mehr, die das gerne durchbingen wollen. vielleicht braucht man 2 Tage.
Genau, wir machen auf jeden Fall am 14.06. An dem Premierentag im Lichthauskino in Weimar 3 Veranstaltungen. Da kann man kommen, kann man ganz normal
zu zweit Kinokarten. Kann man kommen.
Achso, die eine ist eine geschlossene, genau. Aber die ersten beiden 10 Uhr um 14.30 Uhr und kann man Karten bestellen und da zeigen wir quasi 2 bzw. 3 Folgen, je nach Veranstaltung und auch mit Filmgespräch. So.
Sind auch Protagonisten da?
Genau. Und um das Ganze sozusagen zu starten, den Rest kann man dann online gucken. Und ich glaube aber halt auch für die Zukunft, wir hatten ja mit der Arena 196 schon viele Gespräche, Filmgespräche gemacht, dass so ein Kinoraum auch was Schönes ist, weil man begegnet sich und kann danach sozusagen reflektieren und darüber miteinander sprechen. Und dass man durchaus vielleicht auch ausgewählte Folgen nimmt, um darüber ganz konkret ins Gespräch zu kommen. So, das würde ich da auch total schön finden. Ja.
Aber dazu müsste man uns anfragen oder als Gesprächspartner.
Diese Botschaft ist an der Stelle gesendet und wird auch so gesendet. Wir schneiden ja sowieso nie irgendwas bei Tacheles Thüringen. Das machen wir in der Regel
anders
nicht.
Als wir, ne?
Ja, wir schneiden ja nie. Deswegen bleibt
aber
mir.
Aber wer will 354 Stunden schauen?
Ja, 354 Stunden. Wir machen das ja in 30 bis 45 Minuten, während ich, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Deswegen bleibt mir mit der Bitte um eine kurze Antwort von euch beiden. Der allerletzte Satz, die allerletzte Frage. Gibt's diesen einen Satz, der Brombeerland für euch zusammenfasst?
Du meinst jetzt aus dem, was gesagt wurde?
Oder aus dem, was schon geschrieben wurde oder aus dem, was euch die, die es schon gesehen haben, gespiegelt haben. Gibt es diesen einen Satz?
Was Zuschauer, also unsere Testbande, die wir mal so genannt haben, die bei uns wirklich alles geguckt hat, gesagt hat, dass sie Politik noch nie so nah erleben durften, konnten, sehen. Und ist da schwierig, weil wir das natürlich alles in 14 Stunden zusammenfassen, was unsere Antwort darauf ist. Da ist schwierig, einen Satz zu finden. Hast du eine Idee?
Es gibt einen Satz, der wirkt, wenn ich ihn jetzt sage, wie eine Binse, aber sagt übrigens auch Peter Metz, Menschen sind vielschichtig. Und ich glaube, das ist die Serie, das ist das Projekt, das ist die Politik. Ich glaube, das ist vielleicht der Satz.
Das ist vielleicht der Satz zum Film Brombeerland. Ich würde noch einen ergänzen wollen. Diese Serie gehört in jeden Politikunterricht. Punkt. Danke, Yvonne. Danke, Wolfgang, dass ihr bei Tacheles Thüringen wart. Und Brombeerland startet am 14.06. Und all das, was man dazu wissen muss, wo man es sehen kann, das werden wir natürlich in dem Podcast auch noch verlinken. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.